Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, stellen Sie sich einmal vor, wir reisten in unserer Zeit 500 Jahre zurück, ungefähr ins Jahr 1520. Wir betreten den Raum des Berner Münsters. Die Mauern aus grauem Sandstein wirken gewaltig und dennoch erstaunlich leicht. Gotische Spitzbogen, hohe Bündelpfeiler und das Farbenspiel der Fenster verleihen dem Raum etwas fast Überirdisches. Die Wände und Seitenkapellen sind nicht leer. Prachtvolle Gemälde und reiche Teppiche schmücken die Wände. Der Glanz unzähliger Kerzen erhellt die Seitenkapellen. Heiligenstatuen laden zur Andacht ein. In regelmäßigen Abständen finden sich die Chorherren zum mehrstimmigen Gebet im Chor des Münsters ein. Wir sind nicht ins Münster getreten, um eine lange Predigt zu hören. Vielmehr wollen wir teilnehmen an einer Messe. An der Messe, die in einer Seitenkapelle gelesen wird. Wir haben sie gestiftet für das Seelenheil eines nahen Verwandten. Nun gehen wir ein paar wenige Jahre weiter. Wir zählen das Jahr 1528. Durch die Kirchen und Klöster Berns ziehen die Neugläubigen mit Seilen, Schlagstöcken und Äxten. Nach einem Beschluss der damaligen Berner Regierung wird auch das Münster geräumt. Die Bilder und Statuen werden von den Wänden und Sockeln gerissen und zerstört. Die kostbaren Vinzenzenteppiche bringt man zwar in Sicherheit, auch einige ganz wertvolle Kultgegenstände. Aber die Altgläubigen, die sich der Zerstörung der heiligen Bilder und Altäre in den Weg stellen, werden von der Regierung zur Rechenschaft gezogen und bestraft. Liebe Hörerin, lieber Hörer, es ist für mich kaum vorstellbar, was in den Menschen vorgeht, als im Januar 1528 heilige, gottgeweihte Kunstschätze in Schutt und Asche gelegt werden. Was ich aber weiß, ist, dass Huldrych Zwingli in den Tagen des Bildersturms im Berner Münster seine feurige Predigt hält, inmitten der gefallenen Statuen. Mit markigen Worten verurteilt er den Götzendienst, den er mit den heiligen Bildern verbindet. Er geißelt die Irrlehre, die Weismache, man könne sich das Paradies erkaufen. Den lebendigen Menschen müsse unsere Sorge und Zuwendung gelten, den lebenden Abbildern Gottes. Ihr Los müsse uns am Herzen liegen und nicht das der Götzen und Abbildern aus Stein und Holz. Die Predigt Zwinglis inmitten der zerstörten heiligen Bilder packt die Menschen, wühlt sie auf. Wie Luther kämpft auch Zwingli gegen eine Praxis der Buße und der Reue an, die sich in der Finanzierung von Kirchenschätzen zu erschöpfen scheint. Denn zu Beginn des 16. Jahrhunderts gibt es reiche Berner Familien, die mit Spenden im Wert von 3 Stadthäusern zum Schmuck des Münsters beigetragen haben. Die Angst hat sie dazu getrieben, die Angst vor der Vergeltung ihrer Sünden nach dem Tod. Und so haben sie ihre Bußgelder, ursprünglich Almosen für die Armen in Form von Kirchenschätzen gespendet. Denn die geistige Nahrung, auch der Armen, sei ja ebenso wichtig wie die des Leibes. Totenmessen lassen sie lesen, um Abbitte zu tun. Ihre Opfergaben sollen Gott gnädig stimmen. Die Frage, wie bekomme ich einen gnädigen Gott, wühlt die Menschen auf. Den Mönch Martin Luther hat sie in Wittenberg Tage und Nächte lang gequält. Er fastete, übte Buße und blieb doch gefangen im Elend der eigenen Schuldhaftigkeit. Bis er seine erlösende Antwort auf die quälende Frage beim Lesen des Römerbriefs fand. Sie erschütterte ihn, erschütterte die Glaubenspraxis seiner Zeit. Seine Fragen waren: Vermögen wir überhaupt mit unserer Buße gut zu machen, was wir in unserem Leben verschuldet haben? Kann nicht nur die Gnade Gottes uns herauslösen aus unseren Verstrickungen? Und ist uns diese Gnade von Gott her nicht schon gegeben, da wo wir Gott nahe kommen? Da wo wir seine Menschlichkeit in Jesus von Nazareth zu erkennen vermögen? Wo wir glaubend verbunden sind mit seinem Tod und seiner Auferstehung? Sind wir da nicht schon gerecht gesprochen, trotz all unserer Grenzen und Mängel, trotz unseres guten Willens, der immer zurückfällt hinter unsere zu kleinen Kräfte? Sind wir nicht schon gerecht gesprochen, nicht aus eigener Kraft, sondern durch die Zuwendung Gottes, die sich in seinem Sohn offenbarte, wie es im Römerbrief heißt. Die Glaubenspraxis der Reformierten bildet sich unter dem Eindruck dieses Erkennens. Bußhandlungen und Opfergaben treten zurück, die Beichtpraxis wird aufgehoben, an ihre Stelle treten Bibellektüre, Predigt und Glaubensgespräch. Und die Arbeit. Während 30 Tagen pro Jahr, an denen vor der Reformation Heilige verehrt wurden, wird nun gearbeitet. Der Arbeit widerfährt eine bis anhin nie dagewesene Aufwertung. Während die Leistungsfrömmigkeit wegfällt, wird die Arbeit zum gottgefälligen Dienst. Liebe Hörerin, lieber Hörer, gelang mit der Reformation wirklich die Befreiung von einer fragwürdigen Bußhaltung? Veränderte sich nicht vielmehr nur der Leistungsdruck? Trat an die Stelle eines gestrengen Gottes nicht allmählich eine andere Instanz, der ich zu genügen habe, an der ich verzweifle wegen meiner Grenzen und wegen meines Versagens? Haben sich die drängenden Fragen wirklich gelöst mit der Reformation oder stellen sie sich mir einfach etwas verändert neu? Bin ich tüchtig genug? Bin ich klug genug? Bin ich flexibel genug? Bin ich schön genug? Bin ich jung genug, um angenommen zu sein? Die Opfer, die heute in dieser sogenannten aufgeklärten Zeit gebracht werden, in Leistungskursen und Fitnessstudios, unter Skalpellen der Schönheitsindustrie und in der Arbeitswelt, sind unermesslich. Haben Sie unsere alte Bußpraxis abgelöst? Sind Sie nicht wie damals ein verzweifelter Versuch, gerecht gesprochen, ja vielmehr geliebt zu sein, nicht herauszufallen aus dem Netz der Anerkennung, nicht abzustürzen in die Bodenlosigkeit der Missachtung? Nur das strenge Gegenüber von uns heutigen Menschen ist kaum mehr Gott. Wir selbst sind es. Wir, die wir die vermeintlichen Ansprüche unserer Gesellschaft zu unseren eigenen gemacht haben. Unsere Grenzen und Mängel heben sich meist schmerzhaft ab von unserem Bild der Erwartung, so dass wir es kaum ertragen, sie näher anzusehen, uns ihnen zu stellen. Aber wir leisten Ersatzdienste. Wir mühen uns ab. Wir versuchen, uns selbst zu beschwichtigen mit unseren Anstrengungen. Unablässig polieren wir das schäbige Bild, das wir von uns haben und können doch nicht genesen. Durch Adams Fall ist ganz verderbt menschlich Natur und Wesen. Das Selbgift ist auf uns vererbt, dass wir nicht mochten genesen, ohne Gottes Trost, der uns erlöst hat von dem großen Schaden. Das sind Worte, die der lutherische Johann Sebastian Bach 200 Jahre nach der Reformation zu einem Choral vertont hat. Tragen wir das Gift Adams nicht immer noch in uns? Werden auch wir die Scham Adams und Evas nicht los, die Scham derer, die ihre Nacktheit erkannten, als sie wussten oder vielmehr als ihr Wissen über sich selbst zum einzigen Maßstab ihrer selbst geworden war? Buße und Reue, diese alten Begriffe, die zumindest für Reformierte heute mehr nur Erinnerung an frühere Glaubenspraxis zu sein scheinen, gewinnen sie nicht mehr und mehr wieder an Bedeutung? Sie melden sich in einer Sehnsucht, die ich an mir selbst kenne und die ich auch an Frauen und Männern meiner Generation wahrzunehmen glaube. Es ist die Sehnsucht nach Unterbrechung. Es ist die Sehnsucht, die scheinbar nicht zu verändernden Tagesabläufe einmal aufzuhalten. Es ist die Sehnsucht, sich in die Stille zurückzuziehen, vielleicht in die Stille eines Klosters, und sein Leben mit all den Möglichkeiten, den Mängeln und Verfehlungen, mit allen Narben und Kleinlichkeiten vor Gott hinzulegen und Trost zu finden und Erkenntnis und den Mut, neu zu beginnen. Es ist die Sehnsucht, Abschied zu nehmen von den Zwängen, sich selbst etwas vorspielen zu müssen, um bestehen zu können. Es ist die Sehnsucht, Abschied zu nehmen vom Wahn Supermensch oder auf gesellschaftlicher Ebene Supermacht zu sein. Es ist die Sehnsucht, im Gegenüber zum liebenden Gott seine eigene Liebesfähigkeit wiederzufinden, damit wir andere annehmen können in ihrer Begrenztheit, damit wir uns selbst ertragen und lieben. Amen.